herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute haben wir mal wieder die Rubrik Gespräche, aus der sich, sag ich mal, im Voraus vielleicht oder sehr wahrscheinlich eine weitere Rubrik ergeben wird. Zuerst möchte ich aber hier den Andi begrüßen. Hallo.
Hallo Kai.
Möchtest du dich einmal in 2, 3 Sätzen kurz vorstellen?
Ja, das würde ich gerne machen. Ich bin der Andi, ich komme aus Hamburg, wohne jetzt seit 7 Jahren hier, bin verheiratet, habe 3 Kinder im Alter von 10, 12 und 19 Jahren und ja, mache selber auch einen eigenen Podcast, der heißt infoeinholen.de und das Podcasten zu zweit macht einfach mehr Spaß. Deshalb war ich auf der Suche nach einem weiteren Podcast, den ich machen kann mit noch jemandem zusammen. Und bin dann über die Tumblr-Seite an dich gekommen sozusagen.
Ja, genau. Genau, das ist schon zur Geschichte. Da können wir ja kurz mal erzählen. Es ist eigentlich schon ziemlich lange, dass auf der Seite podcastideen.tumblr.com, das mal so als Empfehlung für alle, die auch Lust haben, Podcasts zu machen und sich das auch technisch zutrauen, aber nicht so richtig eine Idee haben, was für ein Thema sie machen könnten oder worüber sie sprechen könnten. Mhm, genau. Da könnt ihr mal schauen. Ich werde das nachher auch im Artikel zur Sendung verlinken, damit ihr das euch jetzt nicht mitschreiben müsst. Da sind ganz viele Ideen von ganz vielen Menschen, die jetzt vielleicht schon genug Podcast machen oder reinschreiben, was sie gerne hören würden, aber nicht selber machen wollen oder können. Und da gibt es schon seit einer ganzen Weile, die Idee heißt Tonspurenelemente. Und da, das ist von K3 eingereicht worden und der hätte gern einen Ernährungspodcast, wo es dann eben nicht direkt ums Kochen geht, sondern um gesunde, richtige Ernährung und dann daneben, und das ist jetzt für uns jetzt auch relevant, einzelne Stoffe, die für den Körper wichtig sind. Also in der Kombination werden wir das jetzt so versuchen und die Hintergrundidee ist, dass wir uns tatsächlich einzelne Stoffe aus der Nahrung vornehmen, besprechen und so aus allen möglichen oder denkbaren Blickwinkeln so ein bisschen beleuchten, so dass man am Ende einen Eindruck hat, was ist daran wichtig, warum brauchen wir das und wofür? Ja, und da haben wir uns für die erste Folge das Vitamin C ausgesucht.
Genau, ja. Ja, zur Vorstellung vielleicht nochmal kurz zurück. Warum ich auf die Sache gekommen bin, wird die Leute vielleicht interessieren. Ich bin quasi in einem Reformhaus aufgewachsen. Meine Eltern haben ein Reformhaus gehabt. Und ich habe, nachdem ich eine Lehre als Verfahrensmechaniker gemacht habe, habe ich dann später eine Umschulung gemacht zum Reformhausfachverkäufer mit einer Ausbildung zusammen und habe dann praktisch 15 Jahre in einem Reformhaus gearbeitet. Insofern habe ich so ein bisschen Hintergrundwissen. Jetzt bin ich allerdings auch schon knapp 7 Jahre raus, und wo ich das in dem Tumblr eben gesehen hatte, dachte ich, das ist genau die Möglichkeit, vielleicht meine alten Erfahrungen und was ich mal gelernt habe, mal wieder aufzufrischen und vielleicht auch das ein oder andere an die Leute weiterzugeben. Und wir beide hatten ja zusammen mal telefoniert und mal überlegt, was wir machen können. Und dann kam uns eben die Idee, mal einzelne Stoffe, wie jetzt zum Beispiel das Vitamin C heute, vorzunehmen. Und dadurch ist ja auch schon, sage ich mal, eine riesen Auswahl, was wir alles machen könnten.
Na? Genau.
Ja, wir wollten jetzt erstmal über die Vitamine im Allgemeinen kurz mal sprechen.
Genau, also wenn wir in den ersten Folgen, es gibt ja so verschiedene, ja, wie soll man es nennen, Klassen, und da wir jetzt das Vitamin C besprechen wollen, machen wir dann so einen kleinen Schlenker, allgemein erstmal über Vitamine zu sprechen. Weiß nicht, wolltest du da gleich einsteigen?
Ja, lass uns einfach anfangen. Und wenn, wir haben ja Kommentare unter dem Podcast, wenn wir irgendwas falsch machen, dann immer in die Kommentare, wir diskutieren da gerne.
Im Moment leider nicht. Also gut, dass du es sagst, denn das stimmt im Moment nicht. Die Kommentarfunktion war kaputt und das darum habe ich sie im Moment deaktiviert. Ihr könnt aber, ich schreibe in den Artikel unsere Twitter Namen rein, wenn das in Ordnung ist für dich.
Ja, klar.
Und auf Facebook könnt ihr auch auf der Hobbykoch-Seite dann zu diesem zu dieser Folge was schreiben. Also Social Media funktioniert. Das Blog, da muss ich mich einfach mal drum kümmern. Das ist schon eine ganze Weile, dass das nicht funktioniert. Und da muss ich einfach hier bei meinem Support da mal anfragen, was da wohl das Problem sein kann. So, dann fangen wir mal an. Was sind denn Vitamine überhaupt? Oder wodurch unterscheiden sie sich zum Beispiel von anderen Bestandteilen der Nahrung?
Boah, super. Das ist wie in der Schule.
Hefte raus, Klassenarbeit.
Ja, da erwischte mich auf dem falschen Bein. Was sind Vitamine? Ja, da habe ich mir jetzt überhaupt gar keine Gedanken drüber gemacht und weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr.
Ich habe mir ja auch ein paar Gedanken gemacht, zum Glück. Da ergänzen wir uns dann einfach. Und Ich habe hier eine Definition gefunden, dass Vitamine sind organische Verbindungen, die nicht als Energieträger für den Körper notwendig sind, also sowas wie Zucker zum Beispiel, sondern für andere lebenswichtige Funktionen benötigt werden und die der Stoffwechsel nicht selbst herstellen kann. Also wir können ja in unserem Körper wirklich unzählige, viele Stoffe selbst produzieren, Eiweiße zum Beispiel und so weiter und so fort. Und Vitamine sind halt wichtig, lebenswichtig, aber die können wir nicht selbst herstellen. Ganz spannend fand ich, wo wir gerade beim Vitamin C sind, vielleicht erzähle ich das auch gerade. Das ist nicht für alle Lebewesen das Gleiche. Das Hausschwein, das gemeine Hausschwein zum Beispiel, kann in seinem Körper selbst Vitamin C herstellen. Und die Vermutung liegt nahe, dass dass unsere Vorfahren irgendwann auch konnten. Aber dadurch, dass wir uns dann auch zum Teil zumindest auf pflanzliche Nahrung eingeschossen haben, ist das über die Evolution wahrscheinlich irgendwann, ist das irgendwann vielleicht mal durch einen kleinen Fehler weggefallen, dass wir es nicht mehr selbst herstellen können, weil wir es über die Nahrung auch aufnehmen können und es dann praktisch nicht auffällt. So, also es war kein Mangel, der uns dann praktisch aus der Liste der Spezies rausgeschossen hat.
Okay. Ja, da ist dann zu sagen, dass die Vitamine schon mal in zwei Gruppen eingeteilt werden. Das ist ganz wichtig. Es gibt einmal fettlösliche Vitamine. Mhm. Das ist ganz einfach zu merken, indem man sich einfach ein großes Kaufhaus merkt, und zwar Edeka. Das sind nämlich die Vitamine E, D, A und K. Okay. Wobei bei K gibt es dann noch 1, 2, 3 und 4, aber das ist nicht so wichtig. Edeka einfach merken, fettlösliche Vitamine und dann die wasserlöslichen Vitamine. Ne? Da gehört auch das Vitamin C mit hinzu, Vitamin B1, B2, B3, B6, B12. Das sind die wasserlöslichen Vitamine. Mhm. Das ist schon mal ein ganz großer Unterschied, weil das eben für die Aufnahme wichtig ist, gerade bei den fettlöslichen Vitaminen, wo wir später dann nochmal, wenn wir Vitamin A oder so besprechen, drauf kommen, es immer wichtig ist, dass auch eine Fettkomponente bei der Aufnahme dabei ist.
Genau, damit es dann durch das Zerkleinern, Zerkauen bei der Verdauung auch besser daraus gelöst werden kann aus der Nahrung. Ja.
Was meinst du denn beim Vitamin C, wie viel man davon nehmen muss so am Tag?
Also ist natürlich schwierig und ich habe ja gesehen in den Notizen, die wir angelegt haben, du hast hier Empfehlungen. Sowas wandelt sich immer im Laufe der Zeit, ne?
Also ja, genau. Ja, deshalb habe ich eine Seite rausgesucht, die ich noch praktisch aus der Lehre kenne oder aus der Arbeit, wo am häufigsten praktisch zitiert wird, auch wenn man mal Fernsehen guckt und es wird irgendwas zitiert über Ernährung. Und ich denke, diese Seite werden wir im Laufe unserer Folgen immer wieder mal aufschlagen und da reinschauen und so als Grundlage nehmen, damit wir irgendwie eine Zahl haben, womit wir arbeiten können. Und zwar ist das die Deutsche Gesellschaft für Ernährung.ev. Die Seite ist eigentlich ganz schön. Da findet man alles, was mit Ernährung zu tun hat. Und dort findet man auch die empfohlenen Tagesmengen, die der Mensch einnehmen sollte. Ja, und auch man findet dort auch dann noch spezielle Sachen für zum Beispiel Raucher oder Schwangere. Das wird dann dort auch gleich, oder wenn bestimmte Sachen bei bestimmten Krankheiten gut wirken, steht das meistens auch dabei. Mhm. Und da haben wir jetzt beim Vitamin C geht das los, zum Beispiel in Milligramm wird das immer angegeben pro Tag. Weil das Vitamin C ist, muss praktisch jeden Tag neu dem Körper zugefügt werden. Das ist kein Vitamin, was sich speichert auf Dauer, sondern es baut sich immer wieder ab, wird wieder ausgeschieden und so muss man es eben jeden Tag dem Körper neu zuführen. Bei Säuglingen fängt das an mit 20 Milligramm pro Tag und dann geht es weiter bei Kindern und Jugendlichen. Das geht dann los im Alter von 1 bei 20 Milligramm pro Tag und steigert sich dann bis zum 19. Lebensjahr mit 105 Milligramm pro Tag. Mhm. Beim Erwachsenen liegt es dann bei 110 Milligramm und da bleibt es dann auch bei. Wer einen erhöhten Bedarf hat, sind Schwangere. So ab dem 4. Monat sollten die mehr nehmen. Und Raucher. Hier ist jetzt auf der Seite zum Beispiel bei Schwangeren nichts eingetragen. Ich habe noch eine zweite Seite. Mal gucken, ob ich da noch was stehen habe. Genau, Schwangere steht hier auch mit 110 Milligramm und Stillende mit 150 Milligramm und auch Raucher 150 Milligramm. Mhm.
Warum Raucher, können wir vielleicht gleich noch, wenn wir auf die Wirkung oder den Zweck des Vitamin Cs im Körper eingehen, kommen. Ich wollte nur noch mal einhaken an der Stelle, wo du gesagt hast, das kann man, glaube ich, für alle wasserlöslichen Vitamine sagen, dass die regelmäßig zugeführt werden müssen, weil der Körper die eben nicht speichern kann. Wir bestehen ja zum großen Teil aus Wasser und wir müssen ja auch viel trinken. Und da hat der Körper halt keine Möglichkeit, das Vitamin so einzulagern. Das ist bei den fettlöslichen Vitaminen verständlicherweise anders, weil wir ja auch mehr oder weniger Fettpölsterchen im Körper haben. Und da kann auch können die fettlöslichen Vitamine auch zum Teil gelagert werden. Bei den wasserlöslichen muss man halt regelmäßig dafür sorgen, dass man sie zu sich nimmt.
Genau, ja.
Okay, ja, jetzt waren wir gerade schon bei den Mengen. Wollen wir dann eingehen, worin man Vitamin C findet? Also worin ist es enthalten?
Ja, worin ist es enthalten? Gute Frage.
Als Einleitung kann ich ja sagen, man verbindet ja, soweit ich mich erinnere, so in den 80er, 90er Jahren war ja ein großer Hype allgemein um Vitamine, aber man hat auch viel oder sieht heute noch teilweise auf Produkten, gerade die vielleicht dann auch nicht so bekannt dafür sind, dass sie gesund sind, Süßigkeiten zum Beispiel als Beispiel, oder Fruchtsaft und dann stand da drin extra viel Vitamin C. Und ja, da ist dann so eine symbolische Frucht, die dann gerne mal angeführt wird, nämlich die Zitrone oder allgemein Zitrusfrüchte. Die enthalten auch Vitamin C und es passt auch ganz gut, weil Vitamin C ist ja auch eine Säure. Von daher diesen sauren Geschmack, den man von der Zitrone kennt, den verbindet man automatisch oft mit Vitamin C.
Ja, wobei die Zitrone eigentlich gar nicht so viel Vitamin C hat, wie man denkt.
Genau das.
Ja, man denkt jetzt, die Zitrone, hat total viel Vitamin C, hat sie gar nicht. Die hat, das sind auch wieder Angaben im Grammbereich jetzt, pro 100 Gramm. Mhm. Ne, da hat die Zitrone zum Beispiel 50, 51. Und da gibt es Früchte, die weitaus mehr haben. Die bekannteste Frucht ist die Acerola-Kirsche. Mhm. Die Acerola-Kirsche hat 1700 Gramm.
Ist so in den letzten Jahren auch populärer geworden als Zugabe zumindest für Multivitaminsäfte. Wahrscheinlich hat sie als Frucht allein nicht so einen prägnanten Geschmack, aber so als Zugabe von anderen Säften wird das halt gern genommen.
Genau. Gleich danach kommt die Sanddornbeere, die hat 450 Gramm. Und dann kommt Guave. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so viele Leute kennen. Guave ist hier eher so eine unbekannte Südfrucht.
Ja, es hat auch einen ganz sanften, so melonenartigen Geschmack, soweit ich mich erinnere.
Ja, ist meistens in Fruchtsäften mit drin als Geschmacksträger. Es ist so ein bisschen, geht so ein bisschen ins Säuerliche und wird gern so mit Mango-Guave, das passt sehr gut zusammen.
Und die Sanddornbeere ist hier gerade bei uns im Norden eine Wildpflanze, die sehr eigentlich in auf sandigen Böden sehr verbreitet ist, was man dazu sagen kann. Also ich habe schon Sanddornsaft oder dann kriegt man ja auch ja so das Mark der Früchte zu kaufen. Die hat so einen ganz eigenwilligen, leicht, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen muffigen Beigeschmack. Und sie ist außerordentlich schwer zu ernten, weil, wie der Name Sanddorn schon sagt, die Sträucher, an denen der Sanddorn wächst, sind lange Dornen dran und dazwischen in den Ecken, in den Winkeln wachsen halt diese kleinen Knallorangen, also es ist ein hübsches Bild, wachsen diese kleinen Früchte. Aber man kann sie halt schlecht abpflücken. Man muss im Prinzip den Saft direkt am Strauch abpressen. So habe ich es mal gesehen, dass die dann direkt da abgedrückt werden und oder der Saft dann aufgefangen wird.
Ja. Wie das geerntet wird, weiß ich nicht. Ich weiß nur, damals in meiner Reformhauszeit haben wir Sanddornsaft ohne Ende verkauft. Mhm. Der schmeckt besonders gut, wenn man ihn ein bisschen süßt. Also wenn man den nicht süßt, ist das eher, geht es auch wieder so in das Säuerliche. Aber gibt's mit verschiedenen Süßungen, gab's das damals mit Honig oder mit Fruchtzucker gesüßt. Und dann schmeckt das hervorragend in Früchtetees.
Ah.
Ja. Wobei, wenn man jetzt die Vitamin C, das Vitamin C wirklich voll dort raus haben möchte, dann muss man wieder vorsichtig sein mit dem Erwärmen. Denn durch Erhitzung geht Vitamin C kaputt.
Mhm.
Ja, das heißt, wenn ich das also ich kaufe mir einen schönen Sanddornsaft und möchte das in meinen heißen Tee schütten, dann geht ein bisschen von dem Vitamin C verloren, der dort drin ist. Deshalb muss man gucken, wie man das zu sich nehmen will. Da kommen wir vielleicht nachher noch zu, was es da für verschiedene Produkte gibt.
Genau. Ich wollte noch einmal auf Früchte eingehen. Einmal gibt es noch eine heimische Wildfrucht, die sogar noch mehr Vitamin C enthält als die Sanddornbeere. Und zwar ist das die Hagebutte.
Ja.
Kennt man ja auch als Tee hauptsächlich. Ja. Ist die Frucht der Rose. Also jede Rose bildet irgendwann die Hagebutten aus. Am bekanntesten ist es natürlich von der Wildrose oder auch Hundsrose. Die Hagebutten sind häufig anzutreffen. Allerdings, wenn ihr sie selber ernten wollt, ist das schwierig, weil sie häufig an Straßen gepflanzt werden und ich weiß nicht, ich finde die Idee nicht so appetitlich, dann wenn sich da der Ruß und Schmutz da abgesetzt hat, also es wird häufig so an Hängen oder so als Begrünung oder wenn man auch nicht möchte, weil die natürlich auch Dornen haben, diese Rosenbüsche, wenn man nicht möchte, dass da jeder Hans und Franz da drauf rumkraxelt, dann pflanzt man da eben Wildrosen. Und da könnte man sie praktisch bekommen. Ich habe tatsächlich aus bestimmten Gründen gerade auch selber welche geerntet. Zum Glück haben wir hier in der Nähe einen sehr großen Park, der hauptsächlich auch mit diesen Wildrosen bepflanzt ist. Und da habe ich mir die dann einfach abgepflückt.
Ja, genau. Parks ist ein guter Hinweis. Da kann man diese Büsche noch häufig finden, so als Abgrenzung für Wege. Fällt mir gerade ein, ist die Hagebutte auch das, wo man die Juckkörner rausmacht?
Genau.
Kennst du das?
Ja, genau. Und zwar sind das so feine Härchen, die an den Samen, wenn man eine Hagebutte aufschneidet, das ist ja nicht genau sehr so viel Fruchtfleisch und sehr viele Kerne darin. Und wenn man die trocknet, und im Grunde muss man nicht die ganzen Kerne, aber kann man auch nehmen, da sind so ganz feine Härchen drauf. Und wenn man das jemanden hinten in den Kragen reinschüttet, dann hat der erstmal richtig Ärger.
Genau, kenne ich noch aus der Schule, da haben wir das immer gemacht.
Ja, kenne ich noch, auch noch von der Schule. Da war am Schulhof auch so ein Strauch, war beliebter Streich so, dass jemanden so eine Beere hinten reinschmeißen geht dann zur Not auch und einmal draufhauen, dann kommt da zur Not dann auch schon mal Juckpulver raus.
Ja, und unter Umständen hat er noch ein schönes Sandorn-Batik-T-Shirt.
Ja, ja, das macht auch natürlich Flecken, klar. Und ich habe noch rausgefunden, der Rekordhalter, zumindest aktuell, was Vitamin C-Inhalt angeht, ist die australische Buschpflaume. Habe ich jetzt mal
gar nicht. Kannte
ich auch nicht. Ich habe das so beim Rumsuchen, bin ich drauf gestoßen. Sieht jetzt so vom Bild her aus wie eine grüne Hagebutte tatsächlich. Und ja, ich weiß, kann über den Geschmack und so auch nichts sagen, aber sie enthält zwischen 2300 und 3150 Milligramm auf 100 Gramm Fruchtfleisch, also an Vitamin C.
Ui, das ist eine Menge.
Und das ist tatsächlich, das haben die Aborigines lange Zeit gegessen und dann ist es so in Vergessenheit geraten. Und als man dann rausgefunden hat, dass das wirklich so Rekordmengen an Vitamin C enthält, da haben die Aborigines auch wieder angefangen, diese Wildfrucht zu sammeln.
Ah. Okay, ja, da muss man mal den Markt hier beobachten, wenn man demnächst in ein Geschäft geht bei Vitamin C, ob das mal irgendwie da auftaucht.
Ja, kann gut sein.
Könnte ich mir dann vorstellen, dass das irgendwann getrocknet hier wieder auftaucht.
Ganz bestimmt. Also wenn es schmeckt, auf jeden Fall. Weiß nicht, ob die jetzt dann auch geschmacklich, wahrscheinlich ist es auch eine sehr saure Frucht, die man dann entsprechend süßen muss, aber auf jeden Fall ist das ja spannend.
Ja. Meinst du denn, in Gemüse gibt es auch Vitamin C?
Aber klar. Kommen wir vielleicht gleich auch nochmal bei den Mangelerscheinungen drauf. Da gibt es einen Klassiker, aber den sparen wir mal aus.
Ah, okay, gut, machen wir.
Sagen wir dann gleich, Paprika zum Beispiel ist ein Gemüse, das sehr viel Vitamin C enthält. Also doppelt so viel sogar wie die Zitrone. Kann man mal sehen, dass die Zitrone dieses Image als Vitamin C-Spender gar nicht so zurecht hat.
Ja.
Und was ich hier gerade sehe, Rosenkohl.
Okay, das muss nicht sein.
Ja.
Also dann schon lieber den Grünkohl, der kommt nämlich gleich danach mit 105 Gramm. Den würde ich schon nehmen.
Ja.
Aber da ist das Problem,
dass der lange gekocht wird wieder, ne?
Richtig, genau. Also auch da beim Gemüse gilt natürlich, kochen macht das ganze Vitamin C weniger im Gemüse. Und insofern, ja, bei Paprika, die kann man ja durchaus roh essen, aber bei Grünkohl und Rosenkohl, da hört es dann auch schon auf, ne? Und gerade Grünkohl, so wie er hier im Norden gekocht wird, der wird ja quasi einen Tag vorher in den Topf geschmissen und kocht dann die ganze Nacht so ungefähr, ne? Also ist das, ja, man hat dann wahrscheinlich noch ein bisschen Vitamin C drin, aber nicht die Menge.
Nee, da.
Es ist ja auch so, wir haben jetzt so viele Sachen hier, man könnte hier noch so viel aufzählen, wo es überall drin ist, ne? Kohlrabi, Rotkohl, Spinat, Wirsing, Zitronen, Apfelsinen, Kiwi, Mango, Honig, Melone, Mandarinen, Himbeeren, Tomaten. Es ist ja so, wenn man 110, wir gehen jetzt vom Erwachsenen aus, 110 Milligramm pro Tag zu sich nehmen soll, dann kommt das natürlich durch die Menge, die man zu sich nimmt, ne, an verschiedenen Lebensmitteln.
Klar.
Und somit kommt man eigentlich schon automatisch am Tag, wenn man sich ausgewogen ernährt, auf diese Menge.
Genau. Und da kommen wir noch auf einen wichtigen Punkt, denn Vitamin C ist natürlich, kann man auch in der Apotheke kaufen als Pulver. Ist jetzt vom Molekül her auch, sieht es nicht sehr komplex aus. Und es gibt so zwei Wege. Man kann es natürlich synthetisch herstellen, das wird auch gemacht. Wesentlich häufiger heutzutage ist die Herstellung über gentechnisch veränderte Organismen, die dann eben entsprechend so getrimmt werden, dass sie viel Vitamin C produzieren, dass man dann wieder isolieren kann aus dieser Mikroorganismenpampe. Aber wo du das eben schon sagst, man muss es eigentlich nicht. Also wie gesagt, es gab mal so einen Hype, es gab auch einen berühmten Wissenschaftler, der da in den Grammbereich gegangen ist, was so die Tagesdosis anging, ist aber eigentlich Quatsch. Also wenn man so ein bisschen Gemüse isst und ein bisschen Obst täglich, was man ja ohnehin machen sollte, dann ist man beim Vitamin C eigentlich schon gut aufgestellt.
Ja, was mir dazu einfällt, war, dass uns früher beigebracht worden ist, ja, die Ascorbinsäure, so nennt sich nämlich die Das Vitamin C, das findet man auch häufig, also das künstliche Vitamin C, das findet man auch häufig auf zum Beispiel Fruchtsäften, als Konservierungsmittel, weil die dadurch besser die Farbe halten und ja, zur Konservierung eben. Und uns ist damals beigebracht worden, ja, das wirkt nicht so gut, weil da die sogenannten Flavonoide fehlen, auch Vitamin P genannt. Also Flavonoide sind praktisch Stoffe, man hat da praktisch über 8000 verschiedene Verbindungen in verschiedenen Pflanzen gefunden, wo man sagt, wenn das eben aus der natürlichen Pflanze kommt, wirkt das besser, weil diese Flavonoide da drin sind. Die kann man synthetisch gar nicht herstellen, weil das eben ein Komplex ist, der noch gar nicht so weit erforscht ist, weil es da so viel von gibt. Und deshalb war die Aussage immer, das pflanzliche Vitamin C, jetzt zum Beispiel aus der Acerola-Kirsche, ist besser wie die Ascorbinsäure, die im Prinzip genauso viel Vitamin C beinhaltet, aber eben nicht diese Flavonoide hat. Die eben wichtig sind für die Verstoffwechslung im Körper. Und ja, das ist der große Unterschied.
Darum, also das hat man ja häufig, also gerade bei den Vitaminen, dass man deren Wirkungen festgestellt hat und dann hat man sie isoliert, hat herausgefunden, wie man sie synthetisch herstellt. Und gerade in den USA war das ja extrem. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber da gab es ja wohl angeblich richtige Vitaminläden, wo du dann diese großen Töpfe kaufen konntest mit diesen Vitaminkapseln drin. Und dann stellt sich raus, dass eben diese Flavonoide, hat man vielleicht weniger gehört, aber sekundäre Pflanzenstoffe, das ist mal so durch die Medien gegangen, dass die sehr helfen oder dass die zum Teil notwendig sind, um überhaupt die Aufnahme in den Körper dieser Vitamine zu unterstützen.
Genau, ja.
Okay, wo wir jetzt gerade bei dem Bereich waren, irgendwie die Tagesversorgung ist eigentlich durch eine normale gemischte Ernährung gewährleistet, aber das war nicht immer so und da würde ich halt gerne jetzt überleiten auf die Mangelerscheinungen. Es gab nämlich ja vor ein paar hundert Jahren ganz großes Problem für die Leute, die auf hoher See waren, das ist ja gerade hier vor uns im Norden auch nochmal ein spannendes Thema, die hatten nämlich ganz, ganz fiese Krankheitserscheinungen.
Ja, das wohl bekannteste ist da die Krankheit Skorbut. Da hat man vielleicht schon mal was im Zusammenhang der Entdeckung von Amerika gehört. Denn das ist eine Krankheit, die man bekommt, wenn man nicht ausreichend Vitamin C zu sich nimmt. Da gibt es dann Zahnfleischbluten bis hin zu Zahnfleischwucherungen. Also an den Zähnen merkt man das, Infektionskrankheiten treten dann auf, man ist müde, man ist erschöpft, Wunden, die heilen schlechter, Hautprobleme, Fieber, Durchfall, also alles, das sind Symptome und Beschwerden, die man bei Vitamin C Mangel bekommen kann und das nennt sich dann Skorbut. Ja, die Legende sagt, dass quasi das Sauerkraut dann erst ermöglicht hat, dass Christopher Columbus praktisch Amerika entdeckt hat, weil sie eben Sauerkraut mitgenommen haben. Und das Sauerkraut durch seine Milchsäure, durch die Milchsäurevergärung hat auch einen hohen Vitamin C-Anteil.
Genau, die Milchsäuregärung hat erstmal geholfen, dass man, sonst war es halt schwer, Gemüse über große Zeiträume zu konservieren.
Genau, ja.
Und darum war eher so Trockenfleisch, Fisch und diese Getreideprodukte wie Schiffszwieback und sowas gehörte zur regelmäßigen Ernährung. Und das Sauerkraut war halt eine Möglichkeit, dann in großen Fässern eingelagert, auch über mehrere Wochen, wenn nicht sogar Monate, mitgeführt zu werden.
Genau.
Und der Weißkohl, um es gerade mal einzubringen, wir haben ihn ja eben ausgelassen, der kann mit dem Vitamin-C-Gehalt durchaus mit so einer Zitrone mithalten.
Ja.
Von daher, und was ich noch spannend finde im Zusammenhang mit Skorbut, bin ich jetzt auch gerade vor kurzem beim Stöbern drauf gestoßen, das fand ich sehr schön. Wir haben ja den eigentlichen chemischen Namen schon gesagt, beziehungsweise den ja, Ascorbinsäure ist die Säure, die dafür sorgt, dass man nicht Skorbut bekommt. Also daher kommt der Name sogar. Kommt dann eben von Ascorbutus, nicht Skorbut bekommen. Daher kommt der Name dann vom Vitamin C. Dann hätten wir noch den Themenbereich Wirkungen und Funktionen. Und da ist ja mal davon abgesehen, dass man nicht Skorbut bekommt, wenn man genügend Vitamin C zu sich nimmt. So ein Schlagwort, was man häufig im Zusammenhang mit Vitamin C hört, nämlich Radikalfänger. Ne?
Genau, Antioxidantien sozusagen. Aha. Da hören wir wahrscheinlich noch öfter von, wenn wir über Vitamine und Mineralien sprechen, weil das wird oft verwendet, vor allen Dingen ja, für die Raucher. Ne? Antioxidantien, Radikalfänger ist auch so ein Begriff. Ja, die sollen eben bestimmte Giftstoffe im Körper binden und ausscheiden mit. Wir hatten ja gesagt, Vitamin C ist wasserlöslich, somit wird es wieder ausgeschieden. Und ja, kann man sich jetzt so vorstellen, dass praktisch dort ein schlechter Stoff im Körper eingefangen wird vom Vitamin C und dann aus dem Körper mit ausgeschwemmt wird.
Gerade bei Rauchern ist das dann eben, dass sie sich da sehr viele ja, extreme und sehr reaktionsfreudige chemische Verbindungen in den Körper einführen. Aber auch durch zum Beispiel UV-Strahlung oder andere schädliche Einflüsse können im Körper eben ja, Substanzen entstehen, die sehr reaktionsfreudig sind. Und die können natürlich auch in die Zellen eindringen oder in den Zellen entstehen. Dann, wenn sie zum Beispiel mit der DNA in den Zellen reagieren, ist das schlecht natürlich. Dann besteht zumindest ein Krebsrisiko. Und die Ascorbinsäure gehört jetzt zu der Klasse von den Stoffen, die sehr reaktionsfreudig sind. Die verbinden sich dann eben mit diesen schädlichen Stoffen, die im Körper entstehen können. Und ja, entschärfen sie sozusagen.
Genau, ja. Unter anderem tut das Vitamin C dann aber auch zum Beispiel das Bindegewebe stärken, weil es sich da auch einlagert. Es verbessert auch diverse Aufnahmen von anderen Stoffen, wie zum Beispiel Eisen oder Vitamin E oder Folsäure, ne, wird verbessert dadurch. Es gilt als Anti-Stress. Es ist damit verantwortlich, Antistresshormone aufzubauen.
Ah, okay.
Wie heißen die hier? Katecholamine.
Aha.
Das Immunsystem wird gestärkt. Ich glaube, das ist so der wichtigste Ansatz von Vitamin C. Man sagt ja immer, praktisch Vitamin C nehmen im Winter vor allen Dingen, damit man keine Erkältung bekommt. Dort eben eine erhöhte Vitamin C-Zufuhr gewährleisten und auch die Energieversorgung für die Muskelzellen wird dadurch verbessert.
Mhm. Und darum, also klar, jetzt um auf den letzten Punkt einzugehen, findet man häufig so Hustenbonbons natürlich mit Zusatz von Vitamin C. Manchmal auch in Verbindung mit anderen Medikamenten, also klassisches Beispiel auch die Acetylsalicylsäure, also die Kopfschmerztabletten gibt es ja auch mit Vitamin C. Vermutlich wird da die Aufnahme auch begünstigt dann durch das beigefügte Vitamin. Und es gibt aber auch, wo du sagst, bindegewebsstraffend, auch wird das häufig in Cremes und Hautcremes so eingesetzt, ne? Habe ich auch gelesen.
Ja, richtig, genau. Auf Hautcremes sieht man es auch. Das hat auch wieder die zwei Wirkungen. Einmal als Konservierungsstoff, weil es einfach auch wieder Farbe hält.
Mhm.
Ja, also wer mal Ascorbinsäure zu Hause hat und macht jetzt einen Obstsalat, kann er sich so ein bisschen da drüber streuen. Dann wird er nicht so schnell, die Äpfel nicht so schnell braun, zum Beispiel. Und eben auch, ja, diese straffende Wirkung. Ne? Aufgenommen wird das Vitamin C aber hauptsächlich im Körper über den oberen Dünndarm.
Mhm.
Und der kann auch nur eine bestimmte Menge aufnehmen. Es bringt also nichts, wenn ich jetzt sage, ich werde krank, also nehme ich jetzt irgendwie 500 Milligramm Vitamin C am Tag. das ist nicht möglich. Hm. Ja, also der, man macht dann zu viel. Man schmeißt zu viel Geld zum Fenster raus.
Genau, ja.
Also es reicht praktisch 200 Milligramm am Tag zu nehmen, weil mehr kann der Körper gar nicht aufnehmen. Ja, man kann mehr nehmen, wenn man möchte. Vielleicht ist man ja starker Raucher, aber so richtig bringt das dann nichts, weil eben der Körper nicht mehr aufnehmen kann. Mhm. Überdosieren kann man Vitamin C nicht. Man kann, es gab da Untersuchungen, da haben Leute Einzeldosis bis 1250 Milligramm genommen und da ist nichts passiert.
Ja, eben, also das wird dann einfach, das geht dann einfach im Klo runter, wortwörtlich.
Genau.
Ich wollte noch, du sagtest in Fruchtsäften, es ist aber, das Vitamin C wird auch in anderen, in ganz vielen anderen Lebensmitteln als klassisches Konservierungsmittel eingesetzt und wird dann, wenn ihr so eine Verpackung habt, wo die E-Nummern drauf sind, wird es unter der E300 geführt. Da wisst ihr sofort, okay, ist Vitamin C. Ist dann natürlich kein natürliches, sondern in der Regel dann das synthetisch hergestellte oder das eben aus genetisch veränderten Organismen hergestellte. Also da ist, wenn ihr jetzt denkt, ich esse dann lieber 200 Gramm Leberwurst, um meinen Vitamin C-Gehalt zu decken, eher nicht gut. Also es ist da wirklich auch, dass das nicht, das Lebensmittel sich nicht verfärbt und länger hält und weniger der Gesundheitswirkung. Man hat es wahrscheinlich in begrenzten Dimensionen dann auch, wenn es als Zusatzstoff irgendwo drin ist.
Ja.
Ja, und damit
sind wir eigentlich
soweit durch, ne?
Ja.
Also mir fällt nichts mehr ein.
Nö, mir auch nicht.
Dann danke ich dir, Andi, für diese sehr informative und interessante Sendung. Ich finde, ich glaube, wir haben da ein paar spannende Sachen über das Vitamin C an die Oberfläche geholt und ja, dann würde ich sagen, alles Gute.
Ja, dir auch. Danke für, ja, dass das so gut geklappt hat.
Und dann hören wir uns bald mal wieder zu einem anderen Bestandteil der Nahrung.
Wie wir gesagt haben, es gibt ohne Ende Sachen, die wir besprechen können.
Ja, der Themenpool ist prall gefüllt.
Riesig.
Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss.